ARD.
Hallo, hallo zu dieser neuen Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen und mit
dem Papst des P-Werts, Aeneas Roch.
Oh, ich liebe es. Ja, wir gucken, was uns die Woche so über den Tisch gelaufen ist an kuriosen wissenschaftlichen Studien, an Meldungen, an Geräuschen, an sonst was. Ich habe eine Studie dazu gelesen, ob KI besser im Witze schreiben ist als wir.
Oh, Ich habe eine Sensation über Tiere. Das ist ziemlich kurios, weil man eigentlich denkt, das müsste doch schon längst erforscht worden sein. Die neue Studie, verblüffend, zeigt, Nilpferde sind athletischer als gedacht.
Also Nilpferde, diese Tonnenkolosse mit den stuppeligen kleinen Beinen.
Genau.
Okay.
Bevor wir staunen, was sie gut können, lass uns erstmal den Kopf schütteln, was sie nicht so gut können. Das hat mich auch verblüfft. Schwimmen.
Hä, Moment, die wohnen doch im Wasser.
Ja, ich finde auch, nicht gut schwimmen zu können, ist nicht so günstig für ein Lebewesen, was im Wasser lebt.
Also die stehen da nur und...
Die können tauchen, die können auch minutenlang die Luft anhalten, sie können auch ein bisschen paddeln, aber richtig schwimmen nicht. Wenn man anguckt, was sie unter Wasser machen, ist, dass sie vor allen Dingen sich immer wieder vom Boden abstoßen und so ein bisschen schweben, aber dann wieder sinken und sich wieder abstoßen und eigentlich nur nach oben kommen zum Luft holen.
Ganz kurz, große, schwere Tiere, die sehr gut schwimmen können, sind hingegen Kühe, wusstest du das?
Nee.
Da habe ich die Woche ein Video gesehen, es ist crazy. Irgendwie auf so einer irischen Insel werden, also da schwimmen die Kühe immer zu ihrer Sommerresidenz irgendwie. Aber naja, zurück zu den Nilpferden, die eigentlich ins Wasser gehören.
Die heißen ja sogar so Nilpferd. Ja. Am Nil gibt es übrigens nicht mehr. Also auch selbst wenn man Flusspferd sagt, dafür, dass man im Fluss wohnt, nee, Flusspferd, nicht Flusspferd. So, also das Pf ist beim P, beim Pferd.
Also, wie kommt denn dieses Pferd da eigentlich rein? Also sorry, aber...
Sie sind verwandt mit dem Wal, also eigentlich müssten sie Flusswal heißen, aber ich glaube, sie wurden zuerst gesehen. Der Erstbeschreiber dachte sich, hoch, ein fettes Pferd im Fluss, das nenne ich Flusspferd und das ist jetzt taxonomisch leider so gesetzt, so ist das doch immer.
Okay, aber du sagst, sie können nicht so gut schwimmen, aber sie sind auf andere Weise athletisch. Erzähl mir mehr.
Ja, übrigens, der Name, selbst wenn man sagt, ich rette mich auf den Fachnamen raus, Hippopotamus heißt ja das Gleiche, ist auch einfach Flusspferd.
Ja, stimmt.
Das ist original die Übersetzung.
Ja.
Die Weltneuheit ist jetzt, sie können zwar nicht gut schwimmen, aber sie können ein bisschen fliegen. Zumindest, wenn sie traben, heben sie dabei vom Boden ab, was man angesichts dieser Körperfülle gar nicht vermuten würde.
Also es sind einmal alle vier Füße gleichzeitig in der Luft.
Ja.
Ach süß.
Bei voller Geschwindigkeit heben sie in rund 15% der Fälle alle vier Füße gleichzeitig vom Boden ab und schweben bis zu 0,3 Sekunden lang.
Wow, ich kann fliegen. 0,3 Sekunden lang.
Ja gut, ich habe es vielleicht etwas, ich habe zu viel an Marketing gedacht. Man nennt es wohl nicht fliegen, wenn man bis zu 0,3 Sekunden lang in der Luft.
Ab wann ist es denn fliegen?
Tja.
Also weil bei so einem Weitsprung ist man ja schon auch mal vielleicht eine Sekunde in der Luft. Ist das dann schon fliegen?
Tja. Wo ist auch der Unterschied zwischen fliegen und fallen? Wenn ich vom 5-Meter-Turm springe, bin ich auch recht lange in der Luft.
Korrekt.
Würde man nicht fliegen nennen. Aber jetzt wissen wir, dass, wie man es auch immer nennen mag, kurzfristiges Fliegen zum Repertoire der Nilpferde gehört. Ich habe mich gefragt, warum erforscht man sowas?
Ja.
Keine Ahnung, habe ich nicht rausgekriegt, aber man möchte gerne wissen, wie bewegen sich eigentlich sehr große und sehr schwere Tiere, Nashörner, Elefanten, Nilpferde, Säugetiere. Und man weiß darüber erstaunlich wenig. Also man weiß von diesen Tieren zum Beispiel nicht unbedingt die maximale Geschwindigkeit. Es gibt nur so Berichte darüber, aber wenig Verlässliches.
Da muss man halt mal eine Radarfalle aufstellen, ne?
Ja. Man weiß auch manchmal gar nicht, welches Schrittmuster sie machen.
Ja.
Also bei Flusspferden zum Beispiel fragt man sich, verwenden sie jetzt nur die langsamen Schritte in seitlicher Reihenfolge und wechseln sie dann, wenn sie schneller werden, in einen Trab?
Ja.
Und die Anwendung ist wohl, dass das wichtig ist für eine medizinische Beurteilung, wenn du dich fragst, lahmt dieses Tier oder ist das normal?
Ist das nur ein kreativer Gang?
Ja, oder ist es einfach der normale Gang, den alle machen? Ja. Sieht für mich nur komisch aus.
Ja.
Wusste man alles nicht.
Sehr verrückt. Okay, ja gut, dass wir das jetzt bei den Nilpferden mal geklärt haben, endlich.
Ja. Warum wusste man das nicht? Das habe ich mich auch gefragt. Und es gibt Indizien, nämlich es ist recht simpel. Es ist cool, dass man mit sehr einfachen Dingen hier Erkenntnis generiert und dass man sich alle Fragen fast selbst beantworten kann. Was glaubst du, warum weiß man das bisher nicht, wie Nilpferde eigentlich laufen?
Also Nilpferde sind ja sehr gefährlich.
Genau.
Oder? Die sind wahrscheinlich nicht so leicht zu erforschen. Also, ja. Weil der Schwund an WissenschaftlerInnen während der Forschung wahrscheinlich zu groß
ist. Bingo, ja. Das ist einer der Hauptgründe. Es ist, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber es ist das gefährlichste Tier Afrikas. Ja. Nicht der Löwe, sondern das Flusspferd. Bei keinem anderen Tier kommen so viele Menschen zu Schaden.
Ja.
Es ist also gefährliche Forschung. Und sie bleiben halt gerne am Wasser.
Man das kann übernimmt halt keine Versicherung, die Reise, ne? Also
schwer beobachten. Ja, du kannst sie also schwer beobachten und es ist gefährlich. Dann denkst du dir, vielleicht mache ich was, was dich leicht beobachten lässt, was nicht so gefährlich ist.
Fruchtfliegen.
Zum Beispiel. Aber hier kannst du wirklich mal neue Forschungen machen mit wenig Aufwand. Normalerweise ist unser Wissen ja so groß und so weit fortgeschritten, dass man jahrelang forschen muss, um überhaupt die offene Frage zu verstehen. Und ich kenne das selber von meinem eigenen Studium. Das hat gar nicht lange gedauert in Mathematik. Da konnte ich halt nicht MathematikerInnen auch gar nicht mehr erklären, was die Frage ist. So, worum geht es da eigentlich? Das ist einfach so weit abgehoben. Und hier braucht man jetzt keinen Teilchenbeschleuniger und du musst nicht irgendwie 10.000 phrygische Inschriften gelesen haben, sondern was du brauchst, ist ein Smartphone. Und drehst ein Video und guckst dir an, wie läuft der Oschi hier.
Ja, ja. So simpel.
Ja. Also, die Erkenntnis des Tages, Nilpferde sind keine Pferde und sie wohnen nicht im Nil und sie heben manchmal trotz ihres Gewichts ab.
Und schwimmen können sie nicht. Wirklich gut.
Nicht so gut, nee.
Okay, Ineas, ich lese dir mal zwei angeblich lustige Schlagzeilen vor und du sagst mir, welche du lustiger findest, okay?
Mhm, ja.
Ein Mann entdeckt eine neue Emotion, kann sie aber immer noch nicht beschreiben. Oder, ich lese dir drei vor. Mann erreicht Bestleistung im Augenkontakt vermeiden mit Nachbarn während einer unangenehmen Aufzugfahrt. Oder genervter Mörder macht sich Sorgen, dass die Frau immer noch nicht hinter den Duschvorhang geguckt hat. Was würdest du sagen, vom Humorlevel war es am besten?
Ja, die Studie hinkt natürlich ein bisschen, weil du beim letzten ein bisschen gelacht hast. Das tendiere ich auch dazu, es ein bisschen lustiger zu finden. Also eins fand ich nicht witzig. Mhm. Zwei und drei mittelwitzig, sehr, sehr basaler Humor, würde ich sagen, ne? So ja. Klischee-Humor.
Ja. Ja. Also die letzte, die mit dem Duschvorhang, war tatsächlich von einem professionellen Comedian geschrieben, oder zumindest Autorin. Und die zwei ersten, die waren von ChatGPT. Und tatsächlich wurden die aber in der Studie, die ich jetzt gerade mir angeguckt habe, als besser beurteilt als diese professionell geschriebene Zeile. So, das war eins der Experimente, das Leute gemacht haben von der University of Southern California, ist veröffentlicht worden, Psychologieforscher, und die wollten eben die Fähigkeit.
Da regnet es ja nie, hast du das gewusst?
In Southern California, it never rains, ist das dir das Song?
Ja, natürlich.
Also die haben auf jeden Fall die Fähigkeit von ChatGPT testen wollen, Humor zu produzieren. Und das Konzept von Humor ist ja schwer zu quantifizieren, ne? Und ChatGPT arbeitet ja mit Quantifizierung, also mit Systemen.
Gibt es sowas wie eine Lustigkeitsskala, dass man sagen kann, die Nestle-Lustigkeitsskala?
Wir können das einführen. Wir haben doch letzte Woche geklärt, dass jeder von uns eine Skala einführen kann, wie er oder sie will.
Genau, genau.
Gemessen an Falten um den Mundwinkel, je nach Gag zum Beispiel. Aber es ist wirklich schwierig, weil Humor ja total subjektiv ist und es auch schwierig ist, Humor wirklich zu beschreiben oder warum etwas gerade lustig ist. Das habe ich tatsächlich in meiner Masterarbeit versucht, bei einem YouTube-Kanal zu beschreiben, warum jetzt gerade welcher Gag lustig ist, ob das ein Witz auf der Bildebene, Sprachebene oder was weiß ich ist. Aber es ist wirklich nicht einfach. Und deswegen ist auch für ChatGPT vermeintlich nicht einfach, weil das ja was ist, wo man, nicht unbedingt einfach ein Schema F hat und dann produziert man was Lustiges. Vermeintlich, müsste man jetzt so sagen. Aber sie haben zwei Experimente gemacht und wollten mal gucken, wie schneiden denn menschliche Witzeerzeuger gegen ChatGPT ab. Sie haben das gemacht mit Menschen, die jetzt keine Professionals waren, sondern mit Comedy-Laien, und die sollten Aufgaben lösen. Zum Beispiel sollten sie sich, das ist was für uns, Eneas, lustige Akronyme ausdenken. Sie haben ein Akronym bekommen und sollten sich was Lustiges dazu ausdenken. Zum Beispiel zu STD. Also STD, ne? Das ist ja Sexually Transmitted Diseases, glaube ich, die Abkürzung.
Zum Beispiel, oder Standardabweichung.
Standardabweichung, genau. Weitere Vorschläge: Stop the Disco, Shut the Door, Supremely Terrible Date, Sudden Testicular Destruction oder Standard Taco Disasters.
Nette dabei, ja.
Nette dabei. Außerdem sollten Sie einen Lückentext ausfüllen. Hier zum Beispiel ein Raum im Weißen Haus, über den zu selten gesprochen wird. Eine Person hat ja geschrieben, der Raum der Gehirne oder der Raum, wo alle Geburtsurkunden aufbewahrt werden. Wer es nicht versteht, es geht um Obamas Geburtsurkunde, die wurde gefordert, bla bla bla, genau. Das zum Beispiel, oder was ist die schlimmste Aktivität beim ersten Date? Vorschläge, Speed-Dating machen, jemanden in den Keller einladen, die Kinder babysitten, Ohrenschmalzvergleich oder eine Beerdigung. also es ist jetzt gemischt, ne, was Menschen und was ChatGPT gesagt hat. Und dann gab es eben auch noch dieses Experiment, dass Schlagzeilen von The Onion genommen werden. Das ist so, würde ich sagen, wie der Postillon, nur halt auf Englisch, also so eine Satirezeitschrift. Und dann eben Schlagzeilen, die ChatGPT geschrieben hat. Und es ist ein bisschen, ja, ich meine, sag mal, traurig eigentlich, weil der ChatGPT-Humor hat in den meisten Fällen die menschlichen Humorproduzenten übertroffen. Es waren Laien, ja, es waren jetzt keine Profis, aber selbst bei diesem The Onion-Vergleich war ChatGPT gleich auf. Was heißt das für unsere Kreativbranche jetzt?
Das passt doch bestens ins Bild. Also ChatGPT reproduziert ja soliden Standard.
Ja.
Und dann, warum nicht auch andere Textgattungen als zum Beispiel E-Mail oder Roman oder so. Ne? Du kannst sagen, hier, schreib mir bitte ein Sachbuch zu dem und dem Thema und da kommt schon was Passables bei rum, wo du noch vielleicht nachschleifen musst. Und genauso zu sagen, schreib mir jetzt hier wie 10 Witze, weil das ist passabel und ich muss noch ein bisschen nachschleifen. Ich habe nichts anderes erwartet. Das heißt, dass eigentlich ist es schön. Das heißt, dass Leute mit Talent wirklich noch was zählen, weil die Maschine es auch nicht besser kann, würde ich sagen. Aber ich weiß, dass jetzt alle mit mittelmäßigem Talent sagen, mein schöner Beruf als mittelmäßiger Gagschreiber. Du hast doch auch eine bewegte Vergangenheit im Radio hinter dir, wo man als Radiomoderatorin, als Radiomoderator witzig sein muss und auch dann zugelieferte Sachen bekommt. Hattet ihr auch einen Witzefax?
Nee, wir hatten keinen Witzefax, das ist bei uns rausgefallen, aber tatsächlich ist sofort jetzt mein Gehirn angesprungen in der alten Radiomanier und ich habe ein paar Vorschläge für Namen von Comedians, die mit ChatGPT arbeiten, mitgebracht.
Sehr gerne.
Zum Beispiel KI Jana, Mirja Bios, Bülent Ceylan, Michael Bittermeier, Aita Nur, Caroline Kaibekus, Luke Promptridge oder Transformer Sträter? Danke. Nicht zu viel Applaus, bitte.
Also Bios fand ich nicht schlecht.
Ja, Mirja Bios gefällt mir auch sehr gut. Ja. Aber ja, es bleibt zu hoffen, dass ChatGPT nicht übernimmt. Aber ich hatte Spaß beim Lesen dieser Studie. Fand ich gut. Das können Sie weitermachen.
Das wird sich auch überleben. Das Schöne bei Humor ist ja, dass das auch immer irgendwie gesellschaftlich zusammenhängt. Mit Aktuellem, mit Geschmack, mit Zeitgeist.
Mhm.
Und Sachen, die 1990 wahnsinnig witzig waren, sind das jetzt meistens nicht mehr.
Das stimmt. Und außer Mr. Bean, der ist immer noch lustig. Dick und doof auch, aber das ist halt Slapstick, ne?
Also Mr. Bean, der Katastrophenfilm, ich weiß noch, da war ich im Kino. Den habe ich letztens noch mal gesehen und habe gedacht, oh, es ist schon ganz schön zäh.
Echt?
Also einfach die Guckgewohnheiten, das Tempo von
zu
solchen Sendungen.
Zu langsam erzählt.
Zu langsam erzählt, zu wenig Gags, aber damals fand ich den Bombe. Aber da war ich auch noch sehr jung.
Vielleicht war das auch der Unterschied.
Also ChatGPT wird fortwährend neu lernen müssen, um da mitzuhalten. Liebe Gag-Autorinnen und Autoren, euer Job ist safe.
Ja, aber an der Stelle vielleicht eine ganz kleine Cross-Promo und zwar zu unseren Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Nicht Witzig. Den finde ich nämlich super interessant. Da lädt ein Mensch, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ist er Autist? Moment. Journalist Manuel Stark ist Autist, genau. Und für ihn ist es ganz schwierig, eigentlich Comedy und lustige Sachen zu verstehen. Aber er hat sich's beigebracht oder will sich's beibringen. Und er redet mit ganz vielen Comedians darüber, was eigentlich lustig ist. Und das finde ich einen guten Podcast. Hört doch mal rein.
Das nächste Thema ist ein Thema für Albträume. Forschende an der Universität Tokio haben lebende Haut auf einen Roboter gezogen.
Oh, warte mal, ist das dieses pinke, lächelnde, creepy Gesicht mit den Knopfaugen?
Ja, das ist das. Hast du das gesehen?
Oh Gott, es ist mir mehrfach begegnet. Albträume, ich würde es unterschreiben. Sollen wir es vielleicht mal kurz beschreiben, wie das Ding aussieht? Das ist wirklich schlimm.
Ja, du hast ja schon angefangen, mach weiter. Creepy.
Also es ist so, ich würde sagen, so handgroß, so ein rundes, pinkes Ding, schwabbelig, feucht, glibberig. Dann haben die so zwei künstliche Augen.
Aber knallpink,
Augen
richtig. Es ist wie...
Richtig knallpink, ja, genau.
Glibberig, schmierig, so ein bisschen.
Ja, und das ist praktisch also eine Haut. Dann haben sie so zwei Augen reingesetzt. Und dann hat das Ding einen Mund. Und durch einen Schiebemechanismus lächelt dieser Mund. Und es sieht aber ganz schlimm puppenhaft und sehr, sehr gruselig aus.
Es sieht aus wie ein bisschen Gesichtswurst.
Ja.
Die man dann so verzerrt, wo man unten drunter einfach so mit dem Daumen vielleicht die Scheibe Wurst so ein bisschen rückt. Also es ist wirklich gruselig, eklig.
Ja.
Das ist aber nur das halbe Experiment. Erstmal vielleicht fangen wir vorne an. Warum sollte man das tun? Warum sollte man Haut auf einen Roboter ziehen? Die naheliegende Antwort ist, um herauszufinden, wie man das macht.
Ja.
Und wie man die Haut am Roboter befestigt.
Ja. Ich meine, perspektivisch, ne, wollen wir humanoide Roboter haben, vielleicht noch humanoider, bessere Mimik, bla 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 so.
Ja, Roboter mit Haut, wozu? Was Roboter können, ist abgefahren. Was sie nicht so gut können, angeblich, ist etwas Feines ertasten und sich selbst reparieren und Temperaturschwankungen ausgleichen. Und all das kann menschliche Haut. Sie schreiben also gar nicht, wir möchten einen Roboter bauen, der aussieht wie ein Mensch und sich anfühlt wie ein Mensch, sondern sie sagen eher hier, es gibt wirklich mechanische Eigenschaften, die Haut hat und die ein normaler Roboter nicht hat.
Mhm.
Dann nimm doch einfach ein Stückchen echte Haut und tacker die da drauf. Dr. Frankenstein lässt grüßen.
Ja, tackern. Klingt jetzt, also wie hält nochmal Haut an uns? Das ist doch mit so, wie heißt das nochmal? Kollagen?
In welchem Fach hat Dr. Frankenstein eigentlich promoviert? Sollte man auch mal rausfinden.
Nee, aber weil wenn du tackerst, das reißt doch. Wie haben die das festgemacht?
Genau. Bisher, ich habe leider nicht sehr viele Details gefunden, was man bisher alles versucht hat, aber tatsächlich hast du es bisher wohl gemacht mit einer Art Niete oder einer Art Tacker. Man nennt es mit einem hervorstehenden Anker. Und das Problem war, du hast also ein Objekt gehabt, hast die Haut da drauf gelegt, drauf appliziert, sie dann irgendwie fest werden, wachsen lassen und sie ist um das Objekt herum geschrumpft und dann hast du sie noch mit so hervorstehenden Ankern fixiert. Und das hat wohl viele Probleme gemacht. Und Menschen haben wohl sowas wie Gummibänder unten drunter. Ob die aus Kollagen sind, weiß ich nicht. Also eine Art Gummiflitsche im Prinzip, die an geschickten Stellen einfach deine Haut mit der darunterliegenden Konstruktion verbindet. Und das haben sie nachgebaut natürlich. Sie haben gesagt, okay, nimm den Roboter und mach da auch irgendwie so solche Verbindungen rein. Und das haben sie so gemacht. Sie haben in die Oberfläche des Roboters Löcher gebohrt, wie kleine Tunnel. Perforationen nennen sie das. Sie sind also im Prinzip, wenn man sich es vorstellt, reingebohrt und ein bisschen zur Seite und an anderen Stelle mit der Nadel wieder raus.
Ah,
also wie du nähst eigentlich. Gehst du an einer Stelle rein, an der anderen wieder raus. Dann hast du einen kleinen Tunnel und in diesen Tunnel, in diese Öse, schmierst du ein Gel rein, das Hautzellen beinhaltet. Oben legst du dann die Haut drauf. Das Gel härtet in dem Tunnel aus und hält dann die Haut fest.
Ah, okay. Und das heißt aber, es hält fest, ohne zu rausreißen, ist aber flexibel und diese glitschige Haut hält dann halt trotzdem.
Das haben sie natürlich getestet, ob ihr Perforationsanker hält. Das war das Ziel dieser Studie. Gucken, hält das? Und wie viele von diesen Perforationsankern brauchst du? Wo sollen die eigentlich hin? Und ja, das ist alles FSK 18. Dieser Fleischklops, damit haben sie halt geguckt, wie können sie auch bei Bewegungen das fixieren?
Ja.
Hält es, wenn es sich bewegt? Es ist nur diese grinsende Gesichtswurst, ist nur die halbe Miete. Sie haben noch ein anderes Teil getestet, wo sie sagen, das Problem ist auch befestigen, auch ohne Bewegung, ist schon schwierig bei einer komplexen Geometrie. So einen einfachen Finger, Roboterfinger mit Haut drauf, das geht wohl, aber nimm doch mal einen Kopf. Und sie haben ein Kopfmodell genommen und mit dieser lebendigen Haut überzogen. Und das ist, stellt euch einfach so einen Kopf wie von einer Schaufensterpuppe vor.
Ja.
Und jetzt so eine gelb-weißliche Schicht drauf, wie Gummi.
Oh Gott.
Nur halt glitschig. Mund und Nase sind erkennbar, aber zu. Das ist einfach eine Struktur in diesem Glitch.
Ach du Scheiße.
Und dann sind da relativ große Löcher reingeschnitten und da guckt der Roboter halt mit seinen Augen durch. Warum das gelb-weißlich ist und das andere so schweinchenrosa, keine Ahnung. Jedenfalls, diese Experimente haben gezeigt, diese neue Methode mit der Perforation hält Haut prima am Roboter fest. Und Roboter können jetzt neue Feature haben in Zukunft, wenn man das weiter erforscht. Sie schreiben, diese Technik ist breit für Anwendungen, wo es funktionelle und ästhetische Anforderungen gibt. Und denke ich, naja, wenn die Anforderungen klein sind, in Ordnung, aber ästhetisch finde ich diesen Klops jetzt nicht.
Nee, das nee, überhaupt nicht. Auf jeden Fall der Stoff, aus dem Albträume sind.
Auf jeden Fall. Also Selbstheilung, wenn du sagst, der Roboter hat jetzt eine Haut, die sich selbst heilen kann, das klingt natürlich schon cool. Andere selbstheilende Mechanismen brauchen irgendwie Wärme und Druck. Haut kann das wohl einfach so. Aber, naja, ob das für den Roboter was Gutes ist, frage ich mich. Und man sagt ja zu Menschen, sagt man, oder zu Tieren, na warte, dir ziehe ich das Fell über die Ohren. Sagt man demnächst auch zum Roboter, na warte, dir ziehe ich ein Menschengesicht an.
Oder die Haut ab.
Ja. Eine weitere Anwendung ist wohl, wenn du Haut festkleben kannst, kannst du auch Muskeln festkleben mit der Technik. Und sie sagen, ein Roboter mit menschlichen Muskeln und menschlicher Haut, der könnte sich geschmeidiger bewegen.
Oh ja, Roboter laufen doch immer so, als müssten sie direkt aufs Klo, ne?
Tja, ich denke jetzt an so einen Roboter in der Metallfabrik.
Ja.
Wäre blöd, wenn der menschliche Muskeln hat. Der würde nach 6 Stunden sagen, aua, Muskelkater, jetzt muss ich eine Pause machen. Hat man also wenig gewonnen.
Ja, und Gewerkschaft gründen vor allem.
Sie sagen auch noch eine weitere Anwendung. Sie wollen mit dieser Forschung besser verstehen, wie die Aktivität deiner Gesichtsmuskeln dazu führt, dass dein Gesicht Falten bildet.
Ja, guck mal, der Nestlensche Index. Perfekt, können wir kombinieren.
Ja, perfekt. Super clevere Idee für Akzeptanz. Humanoide Roboter, Laborhaut, geh weg. Ach so, das ist für Antifalten. Ja, dann her damit. Super Forschung, mehr davon.
Ja, okay, ich habe jetzt an meine Gag-Studie gedacht. Und an die Skala der Faltenbildung, wie lustig etwas ist. Aber ja, Faltenbildung, ja, ich verstehe es. Ja.
Aber guck mal, geht beides. Faltenbildung, je nachdem, wie lustig es ist. Vielleicht gibt das ja auch was her für die plastische Chirurgie. Sie schreiben, also echte Haut, es ist hautäquivalent, muss man immer sagen, sie wurde jetzt keinem Menschen abgezogen, sondern gezüchtet, ist das ideale Abdeckmaterial für Roboter. Eine Aussage, die ich nicht 100% mitgehe. Erst recht bei dem Wording, bei Abdeckmaterial denke ich an so eine Plane, was ich so, wenn es regnet, über den Gartentisch drüber mache.
Hier, mein Hautfetzen.
Warum nicht demnächst mal den Gartentisch mit Hautäquivalent zudecken?
Leder.
Was gut ist für den Roboter, wird für meinen Gartentisch nicht schlecht sein.
Ineas, ich habe noch so ein kleines Internetfunde der Woche mitgebracht. Ich fand's toll, ich bringe noch immer gerne Töne mit. Ich spiele es dir mal vor. Hier Nummer 1.
Kommt jetzt, wie dieses eklige Fleischgesicht klingt, während es deformiert wird.
ASMR. Nee.
Töte mich.
Hör mal rein, was denkst du ist das?
Ist das aus deiner Gag-Studie?
Verstehst du da was? Hörst du da was?
Das klingt wie jemand, der sich mit seinem Nachbarn im Aufzug unterhält.
Ja, nicht schlecht.
Ich mach das andere mal. Ich spiele das andere mal ab. Ja, das ist ein Techtelmechtel am Strand. Und das dritte? Boah, irgendein Vogel. Das letzte ist ein Vogel, der so in der Küste, in der Brandung schreit.
Also, pass auf. Das sind 3 verschiedene Tiere, die menschliche Sprache nachahmen. Das erste, wo du gesagt
Wahnsinn.
Hast, klingt wie der Nachbar. Das ist Hoover, das ist ein Seelöwe aus Boston in den USA. Und er wurde von einem Fischermann aufgezogen, eine Weile, in Maine.
Und jetzt wissen wir, wie der Fischermann klingt.
Und jetzt wissen wir, wie der Fischermann geklungen hat. Ja, der hat nämlich seinen Akzent adaptiert. Und das Lustige ist, dieser Fischermann, der hat den halt als kleinen Seelöwen verlassen gefunden, erst in seiner Badewanne aufgezogen und so. Erstens, der hat den Namen daher, dass er so schnell Garnelen gefressen hat wie ein Staubsauger, deswegen heißt er Hoover. Und dann haben die den irgendwann ans New England Aquarium gegeben und dann haben sie dem gesagt, ja, der kann übrigens sprechen. Und die im Aquarium dachten so, der ist ja völlig ballerballer, der Typ, was erzählt er uns?
Komm, schnell, gib her das Tier.
Und dann hat Hoover aber, als er dann geschlechtsreif war, angefangen, seine Sprüche zu benutzen, um die Seelöwenweibchen zu beeindrucken. Und dann haben sie es halt auch verstanden, weil der sagt ja irgendwie so, irgendwie come over oder so, ne?
Ah, okay.
Ja, also wenn wir es nochmal anhören wollen. Und dann das zweite ist eine Ente mit dem Namen Ripper. Das ist ein fast 40 Jahre altes Audio und die flucht basically. Also das, eine Ente, fast 40 Jahre altes Audio, ist letztes Jahr wieder entdeckt worden, wurde auch in der Studie untersucht. Und das dritte ist ein Orca-Weibchen, das einmal Hallo sagt und einmal Bye-Bye sagt. Oder was heißt sagt, aber es nachahmt. Das wurde tatsächlich ihm beigebracht von Forschenden aus Spanien, Chile und UK. Und die haben diesem Orca-Weibchen beigebracht durch ihr Atemluftloch. Wie nennt man das denn da?
Das Luftloch, ja.
Das Luftloch. Diese Hello und Bye-Bye ähnlichen Laute zu machen. Und ich finde es einfach nur hilarious. Aber ich muss sagen, der Seelöwe ist schon am besten.
Und das war eine Studie?
Also das sind jetzt alles keine top aktuellen Studien, aber ich bin halt drauf gestoßen. Aber jedes dieser drei Tiere wurde auch in einer Studie behandelt. Ne? Es geht halt um Spracherwerb oder Fähigkeit zum Nachäffen, Nachahmen. Und alle drei wurden untersucht und auch veröffentlicht. Wir können es auch in die Shownotes packen, wenn ihr euch da tiefer mit auseinandersetzen wollt. Aber eigentlich wollen wir ja nur alle die Audios hören. Sind wir mal ehrlich. Komm. Tun wir nicht so, als ob wir die ganze Studie lesen wollen. Wir wollen nur die Audios hören.
Ich habe letzte Woche gelesen, dass, wo war denn das? Ich glaube in Kiel. Amseln, die Geräusche von E-Scootern nachmachen, dieses Piepen.
Ja, stimmt, ja. Das, also ne, bei Vögeln weiß man das ja, so der Prachtleierschwanz kann das ganz gut, Papageien auch, jetzt offensichtlich eben auch Enten.
Aber Seelöwen ist schon, also der ist der Beste.
Vor allem mit einem Maine-Akzent, ist das wirklich wie so ein alter Fischermann, es ist einfach geil.
Leute, das war's schon wieder für diese Woche. Mein Tipp, denkt lieber an lustige Tiere und nicht an das eklige Fleischgesicht.
Die Gesichtswurst, ja. Würde ich euch
könnte
auch
schönere Nächte
ja,
ergeben.
Falls euch noch schöne KI-kombinierten Komikernamen aus Deutschland einfallen, ich bin sehr offen für solche Wortwitze. Ich freue mich da sehr drüber, wenn ihr uns schreibt per WhatsApp. Die Nummer steht in den Shownotes und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.